NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen zur Redezeit-Visite auf NDR Info in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen und NDR.de. Mein Name ist Ulrike Heckmann. Über den Umgang mit Arzneimitteln wollen wir heute reden. Schätzungen zufolge sind mindestens 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sogar abhängig von Medikamenten. Greifen wir zu schnell zu Medikamenten? Kira Meyer hat sich umgehört.
Ja, ich muss öfter zu Medikamenten greifen, weil ich eine Bronchitis habe, Asthma. Also ist fast täglich. Also schon, dass es zu häufig oft verschrieben wird. Und das braucht man gar nicht im Grunde. Jedes Medikament hat eine schädliche Nebenwirkung.
Also hin und wieder mal mit dem Rücken. Und da weiß ich, da hat mein Arzt gesagt, dann soll ich auch was nehmen. Und dann nehme ich was und ist das nach 2 Tagen gut. Aber ansonsten greift man nicht so schnell dazu.
Ja, Kopfschmerzen und so ist das Übliche. Ansonsten eher nicht, eher länger aushalten.
Eigentlich nur, wenn der Arzt es verschrieben hat und wenn es nötig ist.
Ich denke schon, dass man eigentlich zu schnell zu Medikamenten greift, dass man sich nicht auf seinen Körper besinnt. Also einfach mal einen Gang zurückschaltet und mal entspannt, anstatt eine Kopfschmerztablette zu nehmen.
Ich würde generell sagen, es kommt auf die Tagesform an. Man erwischt sich ja selbst dabei. An einem Tag kann man mehr aushalten, am anderen sagt man, nö, heute habe ich noch so viel vor, ich muss einfach fit sein. Und dann greift man, denke ich, schon schneller mal zur Schmerztablette.
Klingt alles sehr vernünftig, so als ob die meisten sehr bewusst mit Medikamenten umgehen. Aber wieso sind dann so viele Menschen von Medikamenten abhängig? Unterschätzen Ärzte und auch Patienten die Risiken? Warum sind ausgerechnet Schlaf- und Beruhigungsmittel so gefährlich? Und welche anderen Medikamentengruppen bergen ebenfalls Suchtpotenzial? Läuft jeder, der oft zu Medikamenten greifen muss, wie der Patient mit Bronchitis, den wir gerade gehört haben, Gefahr, eine Medikamentensucht zu entwickeln? Und ab wann spricht man überhaupt von Sucht? Wie lässt sie sich verhindern und wie kommt man im Zweifel wieder raus? Um diese und andere Fragen geht es in dieser Stunde. Und wir haben auch noch einen Aspekt mehr, der in der Visitesendung im NDR Fernsehen vorhin nicht Thema war. Was ist, wenn Patienten jeden Tag einen ganzen Medikamentencocktail einnehmen sollen? Seit einem Jahr gibt es ja den sogenannten Medikationsplan, aber reicht der, wenn man das Gefühl hat, da sind einfach zu viele Medikamente, die ich nehmen soll? Wer hilft einem in solchen Situationen? Reichlich Fragen, Sie merken, 2 Fachleute sind bei uns im Studio. Aus dem Visite-Fernsehstudio direkt zu uns gekommen ist der Suchtmediziner Dr. Rüdiger Holzbach. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt der Abteilung Suchtmedizin an den westfälischen Kliniken Warstein und Lippstadt. Und er arbeitet in Hamburg auch mit am Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Uni Hamburg, da unter anderem beteiligt an einer Studie über Ausmaß und Trends der Verschreibung von Medikamenten mit potenziell süchtig machenden Wirkstoffgruppen, und zwar bei Kassenpatienten in Norddeutschland, also passt zu unserem Programm NDR Info. An seiner Seite Professor Gerd Gläske, er ist Pharmakologe und Gesundheitswissenschaftler am Sozium, dem Forschungszentrum für Ungleichheit und Sozialpolitik der Uni Bremen, hat viel Erfahrung mit Arzneimittelberatung, auch der Arztberatung zu Arzneimitteltherapien, und hat unter anderem auch mitgewirkt an einem Leitfaden der Bundesärztekammer zur Medikamentenverschreibung für die hausärztliche Praxis. Also spannend, was Sie uns antworten können. Und Sie können natürlich wie immer Ihre Fragen stellen, uns anrufen unter 08000441777 oder uns eine Mail schicken unter ndr.de/redezeit. Und dort auf dieser Seite, da können Sie uns auch als Livestream per Video zuschauen in dieser Sendung. Die Telefonnummer nochmal 08000441777. An Sie beide, Dr. Rüdiger Holzbach, Professor Gerd Gläske. Sind wir, wie wir das eben in der Umfrage gehört haben, in Deutschland wirklich mehrheitlich vernünftig beim Umgang mit Medikamenten? Oder sind eher die Zahlen der Bundesärztekammer mit den vielen Abhängigen das wirklich Dramatische? Unterschätzen wir Patienten und möglicherweise auch die Ärzte die Risiken? Von Ihnen beiden, kurze Einschätzung.
Also es ist, wenn ich die Mängel betrachte, schon nicht wenig, was geschluckt wird in Deutschland. Wir müssen uns den Markt mal anschauen. Auf dem Markt werden 1,5 Milliarden Packungen pro Jahr verordnet oder auch verkauft. Das heißt, wir haben, wenn man das mal umlegt auf die Bevölkerung, 18 Packungen pro Einwohner in Deutschland. Und wenn man das dann mal anschaut, was da geschluckt wird, dann sind es natürlich vielfach Arzneimittel bei chronischen Erkrankungen. Das kam ja auch schon in dem Interview zur Sprache. Asthma, es gibt bei Hypertonie, bei Diabetes natürlich ganz vieles. Aber wir haben auch immer wieder natürlich Arzneimittel in diesem Umfeld, die tatsächlich auch ein Potenzial haben, auf Dauer zur Gewöhnung oder letzten Endes auch zur Abhängigkeit zu führen. Und ich glaube, dass diese unerwünschten Wirkungen, die mit Arzneimitteln verbunden sind, oftmals zu wenig beachtet werden. Pharmakologisch wird man ja immer wieder darauf hingewiesen, dass alles das, was wirkt, auch unerwünschte Wirkungen hat. Also man bekommt keine Wirkung.
Die Details kommen wir gleich. Also Sie
sagen
schon, es ist also
aber es ist schon etwas, was vielfach genommen wird. Und gerade ältere Menschen kommen leicht auf 10, 12 verschiedene Arzneimittel. Und das kann durchaus ein Problem werden. Und unter diesen Arzneimitteln gibt es dann eben auch Präparate, die tatsächlich auch zur Abhängigkeit führen können.
Dr. Hasbrouck, ist das denn mehr geworden? Konsumieren wir mehr Medikamente? Sie gucken ja jetzt in Norddeutschland gerade drauf.
Also es ist auf jeden Fall so, dass sich die Haltung verändert. Ich fand das vor ein paar Jahren ganz spannend. Da gab es Werbung im Fernsehen für Kopfschmerztabletten. Und es wurde so Situationen gezeigt. Erst so ein Mensch in der Arbeitssituation sollte irgendeinen Vortrag halten, sagte vorher noch, ich habe Kopfschmerzen. Und wie selbstverständlich hat der Kollege ihm dann Kopfschmerztabletten gegeben. Ich glaube, da würden noch die meisten Leute sagen, okay, Kopfschmerzen, Beruf, ja, muss man vielleicht mal machen. Dann ging diese Werbeserie weiter und es wurden dann Leute gezeigt, eine junge Dame abends am Telefon, Freund ruft an und sie schlägt ihm vor, lass uns noch weggehen. Und er sagt, aber ich dachte, du hast doch Kopfschmerzen. Ja, aber ich habe auch mein Medikament. Und da kam auf einmal ein Medikament einfach für Freizeitgestaltung ins Spiel. Und es ging dann noch weiter, dann kletterten da zwei Frauen auf irgendeinen Turm hoch und hatten dann schon beim Treppensteigen Muskelschmerzen. Und auch da gab es sozusagen gleich ein Medikament. Und das war auf der Höhepunkt, als es um Doping im Sport ging. Es gab keinen Aufschrei in Deutschland.
Also da sind jetzt zwei ja ganz unterschiedliche Beispiele, die Sie nennen. Einmal das im Alltag, man nimmt mal eben ein Medikament, damit man auch abends noch fit ist, um entsprechend auszugehen. Sie haben das mit den vielen Medikamenten angesprochen, die jemand nimmt, diesen Medikamentencocktail. Ab wann fängt denn riskanter Arzneimittelgebrauch an? So ein Medikamentencocktail kann ja manchmal auch wichtig sein.
Naja, man muss den Cocktail genauer anschauen. Man muss eben fragen, hat jemand drüber geschaut, ob diese Arzneimittel zusammenpassen? Das ist, glaube ich, ein gewisses Problem in Deutschland, dass wir natürlich gerade bei älteren Menschen häufig Kontakte zu sehr unterschiedlichen Ärzten haben und dass eben die Ärzte oftmals sich nicht ausreichend abstimmen.
Hilft denn da der Medikationsplan, auf den man jetzt seit einem Jahr Anspruch hat, wenn man mindestens drei Medikamente?
Also das ist sozusagen der Punkt, mindestens drei Medikamente und mindestens 28 Tage. Also das heißt, es soll sozusagen die chronische Medikalisierung darstellen und man soll über den Medikationsplan dann erfahren, welche Arzneimittel man nimmt und wie sie möglicherweise auch richtig eingenommen werden. Das Problem ist aber, und das ist meine Erfahrung im Moment aus der Praxis, dass dieser Medikationsplan an sehr unterschiedlichen Stellen sehr unterschiedlich genau ausgefüllt wird und dass zum Beispiel auch bei vielen Ärzten dieser Plan gar nicht genutzt wird, im Krankenhaus zu wenig, in den Apotheken nicht unbedingt. Es gibt nämlich ein Problem bei dem Medikationsplan und das betrifft auch solche Arzneimittel, die Herr Holzbach gerade genannt hat, dass derjenige, dem der Medikationsplan gehört, der Patient mitbestimmen kann, was auf dem Medikationsplan steht. Und wenn man zum Beispiel dann weiß, ich kaufe relativ häufig Kopfschmerztabletten und es ist vielleicht auch ein bisschen viel, was ich dort in der Apotheke jede Woche einkaufe, dann kann ein Patient darauf bestehen, dass das nicht in den Medikationsplan kommt, was ich für ein Problem halte. Also das ist schon der erste Aufruf an die Patientinnen und Patienten und an die, die Arzneimittel einnehmen. Sorgen Sie dafür, dass die Dokumentation in diesen Unterlagen immer vollständig ist, denn sonst kann ich mir kein Bild machen davon, was möglicherweise zum Problem werden kann und was möglicherweise dann in der Arztpraxis oder auch in der Apotheke als Problem angesprochen werden kann. Das heißt, ich muss darauf achten, wie passt das alles zusammen, was miteinander verschrieben oder eingekauft wird.
Sie haben ja auch gerade gesagt, also die Medikamente, die man selber nimmt, einfach auch mal zu hinterfragen, brauche ich die jetzt wirklich? Bleiben wir ganz kurz bei dem Stichwort Medikationsplan und Medikamentencocktail. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, das ist zu viel, was ich da verschrieben bekommen habe, da sind mehrere Ärzte, die bei mir eine Diagnose erstellt haben und mir Medikamente verordnet haben, Wer guckt denn sozusagen nochmal von oben drauf? Ist das die Aufgabe der Hausärzte, dann hinzugehen mit dem Patienten zu sagen, vielleicht sollten wir das mal reduzieren oder dürfen die das womöglich gar nicht, die Entscheidung der Fachärzte in Frage stellen, Herr Dr. Alsbach?
Also unsere Gesundheitspolitik möchte eigentlich, dass es der Hausarzt macht. Der soll sozusagen derjenige sein, wo alle Fäden zusammenlaufen. In der Tat ist es aber natürlich für die Kollegen auch schwierig, immer zu überprüfen, was fachärztlich angesetzt wurde, muss das weitergegeben werden. Und die Erfahrung zeigt gerade bei älteren Menschen, dass wenn irgendein neues Problem aufkommt, immer noch was dazugegeben wird, aber ganz, ganz selten nur Medikamente rausgenommen werden. Und das ist nicht nur ein Problem der Ärzte, sondern natürlich auch von den Patienten, weil viele Patienten haben Angst, es hat mir damals geholfen, ich möchte nicht, dass es wiederkommt, lieber nehme ich das weiter. Da sind Menschen, Betroffene sehr unterschiedlich. Es gibt sicher auch welche, die ganz froh sind, ganz schnell wieder Tabletten loszuwerden. Und so sind auch Ärzte unterschiedlich. Es gibt welche, die eben kaum, dass jemand aus dem Krankenhaus kommt, als Hausarzt schon wieder die Liste kleiner macht. Aber es gibt eben auch viele Kollegen, die diese Liste ewig weiterführen.
Also man muss natürlich sehen, wenn ich das noch ergänzen darf, dass der Medikamentenkonsum, wenn man so will, also das, was abgegeben wird, in der Apotheke zusammenläuft. Theoretisch hat der Apotheker die Chance, alles das, was verordnet wurde, auch gegeneinander abzustimmen und zu fragen und dann auch den Arzt zu fragen, war das wirklich notwendig? Ich sehe hier etwas, was doppelt genutzt wurde oder was eben von unterschiedlicher Seite kommt, aber ähnliche unerwünschte Wirkungen macht. Also das sind eigentlich die Themen, über die wir nachdenken müssen. Wir haben ein Gutachten geschrieben über Kooperation und Koordination. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die in unserem Gesundheitssystem leider nicht so ganz gut ausgeprägt sind.
Also da ist noch viel zu tun. Nachfragen ist wichtig, im Zweifel einmal mehr und auch mit dem Hausarzt reden. Wir haben eine Hörerin aus Hamburg am Telefon, Ilona Bräutigam. Schönen guten Abend. Was ist Ihre Frage an uns?
Guten Abend. Also ich habe dieses Medikament Life 900 bekommen, weil ich eben mit der Situation hier im Hause mit meinem dementen Mann manchmal nicht so gut klarkomme. Und jetzt ist es aber so, dass ich das eigentlich ganz gut mache, sag ich mal. Also das Medikament habe ich vor 2 Jahren gekriegt, als es hier so ein bisschen kritisch war. Und ich habe eigentlich die Frage, ob ich das so einfach absetzen kann und nur mal sporadisch, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin ja heute nicht so ausgeglichen, ob ich das dann einfach mal nehmen kann oder nicht.
Erstmal vielen Dank. Warten Sie einen kleinen Moment. Lassen Sie uns etwas vorweg erklären. Ja. Jetzt werden angesprochen, manche Medikamente machen abhängig. Da unterscheidet man ja bestimmte Wirkschaftsgruppen. Herr Dr. Holzbach, bringen Sie die Hörer und uns alle kurz auf den Stand. Was sind die Medikamentengruppen, die Gefahr bergen, süchtig zu machen?
Also die größte Gruppe sind nach wie vor die sogenannten Benzodiazepine, Valium, Lorazepam, Adumbran, Oxazepam, also die sogenannten PAM-Gruppen.
Schlaf- und Beruhigungsmittel
und die spezifischen Schlafmittel, die sogenannten Z-Substanzen, Zolpidem und Zopiclon. Das ist rein mengenmäßig das größte Themenfeld. Danach kommen die Schmerzmittel. Die sind ja ein sehr heterogenes Feld, unterschiedlich unterteilt, ob sie betäubungsmittelpflichtig sind, ob sie opiathaltig sind. Da gibt es unterschiedliche Klassifikationen. Insbesondere die opiathaltigen Schmerzmittel sind sehr problematisch. Aber auch bei den sogenannten nur apothekenpflichtigen, also rezeptfreien Schmerzmitteln, sehen wir oft schweren Missbrauch bis hin zu Abhängigkeit.
Die vierte Gruppe sind die Antidepressiva.
Ja, die gehören sozusagen immer mit in den Fokus, machen aber selber nicht abhängig.
Jetzt hat die Hörerin gerade ein Medikament erwähnt. Wo gehört das denn hin?
Das sind Arzneimittel, es ist ein pflanzliches Arzneimittel, Frau Bräutigam, was Sie dort haben. Es ist ein Johanniskrautextrakt, der gegeben wird. Der ist zum Teil auch verschreibungsfähig, zum Beispiel bei leichten und mittelschweren Depressionen. Man kann ihn aber auch ohne Rezept in der Apotheke kaufen. Eben da muss man dann schon fragen, ist das eine gute Situation, dass solche Mittel ohne Rezept zu kaufen sind? Denn es muss ja eine Anamnese erfolgen. Man muss ja fragen, warum soll das eingenommen werden? Die gute Botschaft ist vielleicht an dieser Stelle, dass diese Mittel nicht zur Abhängigkeit führen, auch nicht zur Gewöhnung. Das Problem ist aber, dass auch Johanniskrautpräparate, überhaupt pflanzliche Präparate, natürlich eine Reihe unerwünschter Wirkungen haben. Also das geht von kleinen unerwünschten Wirkungen los, dass man im Sommer sich nicht der Sonne aussetzen sollte, weil es möglicherweise zu Allergien führen kann, zu Sonnenbränden. Das geht eben aber auch weiter darüber, dass zum Beispiel Johanniskrautpräparate, das ist allgemein vielleicht viel zu wenig bekannt, die Sicherheit der Pille angreifen kann. Das heißt, Antibabypillen wirken nicht mehr so sicher, wie sie sein sollten. Und es gibt ganz bestimmte Probleme mit Präparaten, die sozusagen virusbedingte Erkrankungen behandeln, zum Beispiel auch AIDS oder HIV, und dann nicht mehr so gut wirken, bis hin dazu, und das ist sehr gravierend, dass Arzneimittel, die man einnehmen muss nach einer Organtransplantation, zum Beispiel Cyclosporin, dann nicht mehr gut wirken, sondern das Organ abgestoßen werden kann. Also das ist alles bekannt. Das soll nur heißen, pflanzliche Arzneimittel sind nicht von Natur aus sozusagen durch wenige Nebenwirkungen charakterisiert, sondern auch da muss man sehr genau aufpassen. Aber bezogen auf das Problem, was wir hier besprechen, kann Frau Beutigam beruhigt sein. Ich würde es nur nicht auf Dauer und ständig einnehmen. Ich glaube, man muss das auch mal austarieren, wann es notwendig ist. Und was manche unterschätzen oder überschätzen, es ist kein Schlafmittel. Es ist eher ein Mittel, was leicht anregend wirkt, wenn überhaupt. Es ist kein Mittel zur Beruhigung.
Also grundsätzlich ohne Suchtcharakter. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Sag übrigens auch nochmal die Telefonnummer und unsere Mailadresse 08000 441777, wenn Sie uns per Telefon Fragen stellen wollen, und wenn Sie uns Fragen mailen wollen, dann unter ndr.de/redezeit. Also macht nicht süchtig dieses Präparat. Nebenwirkungen haben alle Medikamente. Da sind wir wieder dabei zu fragen, braucht man das, hilft einem das? Wir machen vielleicht einfach noch mal kurz weiter mit dem nächsten Anrufer, bevor wir weiter über die süchtig machenden Medikamentengruppen reden. Fabian Scharmai hat uns angerufen, ebenfalls aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ihre Frage. Ich habe eine Frage, und zwar, Ihre Sendung heißt, greifen wir zu schnell zu Medikamenten. Ich mache es nicht, aber allgemeine Frage hätte ich. Es heißt ja, es gibt ja ein Schmerzgedächtnis, und man möge doch die Schmerzen, diese Schmerzen nicht zulassen. Und wenn ich dann Ihre Sendung so mit diesen Oberbegriffen höre, dann bedeutet es ja, ich soll es nicht machen. Dann hätte ich mal gerne von Ihnen gewusst, aus Ihrer Runde, was heißt das denn eigentlich? Wann muss ich dann zu Medikamenten greifen? Soll ich die Schmerzen zulassen oder soll ich die Schmerzen unterdrücken? Früher hieß es ja, ach, man machte keine Gedanken, lass mal Schmerzen zu. Und heute ist genau das Gegenteil, lass Schmerzen zu oder nicht. Da hätte ich mal aus Ihrer Runde gefragt, soll ich als Patient Schmerzen zulassen oder soll ich Schmerzen unterdrücken?
Das ist das, was Sie angesprochen haben, Herr Dr. Holzmann.
Genau, es ist eine gute Frage, Herr Schamai, weil das in der Tat da sehr unterschiedliche Empfehlungen gibt. Also Suchtmediziner haben da sicher auch eine andere Haltung als die Schmerztherapeuten. Grundsätzlich muss man sagen, bei chronischen Schmerzen, wenn dann eben ein Schmerzmittel auch notwendig ist, macht es Sinn, es kontinuierlich zu nehmen, dass der Wirkstoffspiegel da ist, weil diese ständig zwischen rein aufkommende Schmerzen führt einerseits zu dieser Triggerung des Suchtgedächtnisses, ist aber natürlich auch im Alltag nicht schön. Die andere Frage, die man sich immer stellen muss, muss das immer medikamentös behandelt werden? Es gibt also auch psychotherapeutische, schmerztherapeutische Ansätze. Da hängt es wieder sehr von der Haltung des Betroffenen ab. Was ist mir eigentlich sympathisch? Das größte Problem dabei ist aber, dass wir häufig, und da kann Professor Gläske wahrscheinlich noch viel mehr zu erzählen als ich, dass wir viel zu früh die ganz starken Schmerzmittel bei chronischen Schmerzen sehen und dass die eigentlich unbedenklicheren Substanzen viel zu schnell verlassen werden.
Werden die auch zu schnell verschrieben oder fragen Patienten zu schnell nach? Kann man das unterscheiden in Ihrer Studie?
Also das können wir natürlich nicht unterscheiden, weil wir Rezeptdaten ausgewertet haben und da nicht Patienten befragen konnten. Aber aus meinem klinischen Alltag weiß ich, dass es eben Menschen gibt, die sehr schnell Medikamente einfordern, wenn es ihnen nicht gut geht. Und sicher andere, die dann eher so nach alternativen Methoden fragen, sei es psychotherapeutisch, Entspannungsverfahren, naturheilkundliche Sachen, wobei natürlich Professor Kläske da ganz zu Recht sagt, Natur ist nicht automatisch harmlos.
Also im Gespräch, denke ich mal, sollten wir sowas auch klären.
Also darf ich vielleicht eins sagen, das, was Herr Holzbauer angesprochen hat. Es ist schon so, dass es eine Reihe von Studien gibt, die zeigen, dass eigentlich zu schnell zu starke Schmerzmittel gegeben werden. Es hat sich zum Beispiel eingebürgert, das hat etwas mit der Form der Schmerzmittel zu tun, dass Schmerzpflaster sehr, sehr beliebt sind in der Zwischenzeit, insbesondere bei Osteoporose-Schmerzen, bei Rückenschmerzen. Man weiß, dass noch vor Jahren darüber geklagt worden ist in Deutschland, dass zum Beispiel Menschen mit Krebserkrankungen nicht ausreichend in der Schmerzbekämpfung behandelt worden sind. Das hat in der Zwischenzeit sich verändert. Wir haben mehr Verordnungen von starken Schmerzmitteln, das 3- und 4-fache seit etwa 30 Jahren. Und wir haben eben darunter auch einen großen Anteil, das muss man leider sagen, einen großen Anteil von Schmerzmitteln, die eigentlich nach Leitlinien nicht eingesetzt werden müssen. Das sind so Mittel wie Fentanylhaltige, also vom Inhaltsstoff oder Buprenorphin, also sehr stark wirkende Schmerzmittel, die auch dann noch in der höchsten Dosierung eingesetzt werden. Und das wird immer wieder beklagt, übrigens auch von der Bundesärztekammer.
Führt das so ähnlich wie bei Antibiotika dazu, dass die, wenn die dann wirklich gebraucht werden, gar nicht mehr richtig wirken, weil der Körper sich dran gewöhnt hat?
Leider doch auf Dauer dann noch dauerhaft weiter. Und man hat eben auch bei den Schmerzmitteln noch erhebliche unerwünschte Wirkungen, Atemdepressionen und Ähnliches. Das heißt, wir sehen, dass da zu schnell zu viel, zu starke Schmerzmittel verordnet werden. Das wird auch in der Zwischenzeit sehr deutlich von Ärzteseite her beklagt, gerade auch von den Schmerztherapeuten. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das hat nämlich das Problem, dass es alles Stoffe sind, die Opioide, die auch Herr Holzbach schon erwähnt hat, die zur Abhängigkeit führen können.
Das wäre jetzt
insofern
meine nächste
haben wir
Frage
dort
gewesen.
Ein großes Problem.
Also es machen nicht alle Schmerzmittel abhängig,
aber
sondern nur
doch
bestimmte.
Diese stark wirksamen doch. Also diese, die sich vom Morphin ableiten und die als Opioid-Schmerzmittel gekennzeichnet werden, das sind die. Wir haben ja drei Stufen nach WHO. Die erste Stufe sind typischerweise Acetylsalicylsäure, Aspirin, Paracetamol,
Ibuprofen. Jetzt wird es kompliziert,
Ibuprofen.
Jetzt kommen viele, also, glaube ich, gar nicht mehr so richtig mit. Wir haben ja nicht alle Pharmazie studiert.
Ja,
wie Sie.
Klar.
Wir gehen
aber
mal weiter.
Diese stark wirksamen,
genau.
Das ist eben das Problem.
Wir gehen mal weiter mit den Fragen. Erstmal herzlichen Dank an Sie, Herr Schamai. Uns angerufen, die 08000441777 gewählt, hat auch Elke Jureit aus Frankfurt. Schönen guten Abend. Ihre Frage an uns, Frau Jureit.
Ja, guten Abend. Ich nehme Mictonorm Uno. Das ist ein Mittel gegen Inkontinenz. Und da mein Internist sagte, Frau Jureit, können Sie das nicht absetzen, habe ich gesagt, ich habe es noch nicht probiert. Gut, dann habe ich das mal gemacht. Und ich bekam, weiß es im Nachhinein, Albträume. Also ich habe es dann nach 4 Tagen wieder genommen und die Albträume waren weg. Jetzt bei meinem letzten Arztbesuch sagte er wieder, können Sie das nicht absetzen? Gut, jetzt habe ich versucht, es auszuschleichen. Also ich versuche es aber bestimmt 8 Wochen, dass ich erstmal einen über einen anderen Tag die Tabletten nicht nehme. Sobald ich aber 2 Tage diese Tabletten auslasse, bekomme ich Übelkeit. Also es ist einfach so, ich will, aber ich werde es alleine nicht schaffen.
Frau Jureit, ich danke Ihnen für diese Frage. Ich gebe zu, hier ist es ein bisschen Stirnrunzeln, ob der Medikamentengruppe jetzt gerade und dieses speziellen Falls. Ich greife mal, um das für die Hörer auch am Radio oder auch im Internet, im Livestream verständlicher zu machen. Die entscheidende Frage ist, wo findet man Hilfe, wenn man das Gefühl hat, man möchte eigentlich von einem Medikament loskommen, aber man schafft es nicht. Wie macht man das? Herr Dr. Holzbach.
Also natürlich sind die ersten 2 Ansprechpartner immer die Apotheker und die Hausärzte oder also der bisher verschreibende Arzt. Und natürlich gibt es manchmal seltene Effekte, die man auch, obwohl man vielleicht häufiger mit dem Präparat arbeitet, selber als Behandler noch nicht erlebt hat. Wir haben hier viele Nebenwirkungen. Wenn man da in der Packungsbeilage liest, dann ist es 1 zu 1000, 1 zu 10.000 Fälle. Das heißt, man muss natürlich als Arzt auch 10.000 Fälle behandelt haben, um das einmal zu erleben. Oder man muss eben sehr gutes Fachwissen haben. Und mir geht das eben auch manchmal so, dass ich dann erstmal in die Bücher reinschaue und nachgucke, kann das sein, weil manche Dinge habe ich eben auch noch nicht gehört. Und das ist eben so, wo man vielleicht dann seinen Hausarzt auch mal ein bisschen stimulieren muss und sagen, such mal, guck mal, ob du da was findest, wenn das jetzt wie bei dieser Frau Jureit so ist, dass sie eben zweimal diese Erfahrung gemacht hat, dann wird es wahrscheinlich kein Einzelfall sein.
Wir hatten eben das Stichwort bei der Hörerin, sie hat versucht, das Medikament auszuschleichen. Was bedeutet das genau und muss man das bei allen Medikamenten, die man nimmt, so machen? Herr Gleske.
Na, grundsätzlich nicht bei allen. Also ich bin noch immer darüber nachzudenken, was das sein könnte, weil es ja eine ganz andere Gruppe ist. Es sind Mittel, die bei Inkontinenz gegeben werden. Die haben natürlich auch ganz bestimmte Auswirkungen auf den Körper. Die Frage ist, was passiert, wenn ich diese Mittel wieder wegnehme? Das ist immer sozusagen das Problem daran.
Alle Fragen können wir natürlich auch nicht klären, deshalb habe ich versucht, so ein bisschen das Allgemeine daraus.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, also ich habe ja ein dickes Buch, aber auch da habe ich nicht unmittelbar was gefunden.
Einen dicken Wälzer mit über Pharmakologie.
Aber das Ausschleichen ist ein wichtiger Begriff und ein wichtiger Aspekt bei ganz bestimmten Mitteln. Wir haben ja vorhin schon über zum Beispiel die Schlafmittel gesprochen und die typischen Schlafmittel, die heute genutzt werden, das hat der Holzbach schon gesagt, sind sogenannte Z-Drugs, also Mittel, die mit Z beginnen und die dann eingenommen werden. Und es kann sein, dass man diese Mittel, die man dann auch über längere Zeit ja nicht einnehmen sollte, aber dennoch vielleicht über mehrere Wochen einnimmt, dass man die beim Absetzen nie abrupt absetzen soll, sondern dass man sie ausschleicht. Das bedeutet, die Dosierung langsam verringern. Das ist natürlich schwierig, wenn ich das mit Tabletten mache. Es gibt aber auch solche Mittel in Tropfenform. Man kann dann diese Tropfenmenge immer wieder verringern.
Bei Tabletten bricht man sie klein.
Bröseln, aber das ist oftmals nicht genug, wenn ich da ein Viertel mache oder die Hälfte mache. Ich muss das relativ langsam machen und man weiß das gerade und insbesondere von den Arzneimitteln so vom Typ Valium, wenn man die über zu lange Zeit genommen hat und dann absetzt, würde man Entzugserscheinungen bekommen. Diese Entzugserscheinungen deuten sich darin aus, dass man sehr unruhig wird, dass man aggressiv wird, dass man schlechter schläft, dass der Blutdruck in Mitleidenschaft gezogen wird, dass man eben auch sich unwohl fühlt über mehrere Tage. Und darum soll man eben diese Mittel langsam dem Körper entziehen. Das ist das Ausschleichen. Und da gibt es ab und zu so eine Faustformel, die kann man lesen. Wenn ich diese Mittel über 3 Jahre genommen habe, brauche ich 3 Monate, um von dieser Dosierung wieder wegzukommen. Das sind einfach so Tipps, die man hat. Und das kann man dann am besten über Tropfen machen, die man gibt. Also langsam reduzieren, damit nicht der Körper reagiert auf das Wegnehmen des Mittels, sondern dass man langsam den Körper auch an geringere Dosierungen gewöhnt. Das ist mit dem Ausschleichen gemeint. Das habe ich hier besonders bei den Schlafmitteln, bei den Tranquilizern. Das gibt es aber auch bei anderen Arzneimitteln, bei Beta-Rezeptorenblockern oder ähnliches. Also immer dann, wenn solche Mittel sehr auf das Nervensystem, auf die Psyche wirken, dann ist das offensichtlich ein wichtiger
Dazu
Punkt.
Dazu mehrere Dinge gleich. Wir haben wieder jemand, der unsere Telefonnummer gewählt hat, die 08000441777. Ich sage auch nochmal die Mailadresse, falls Sie uns mailen wollen. ndr.de/redezeit, da erreichen uns Ihre Fragen. Christine Peters aus Schwerin, schönen guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Ja, also mich interessiert, welche guten entlastenden Cannabisprodukte es gibt, die für ältere Menschen verfügbar sind oder in Zukunft verfügbar sein könnten. Also welche gute Wirkung die einfach hätten für seelisch belastete Menschen, die auch älter eben schon sind, die bisher eben wenig therapeutisch begleitet werden konnten. Und in den Altenheimen zum Beispiel auch leiden so.
Herr Dr. Holzbau?
Ja, also Cannabis ist ja nun mal auch ein Naturprodukt und ähnlich wie Professor Gläsere gerade schon gesagt hat, nicht automatisch ist Natur immer gut. Das heißt, diese Präparate, also letztendlich THC-Präparate, der Wirkstoff da drin, die sind bisher noch nicht gut erforscht. Es gibt sehr widersprüchliche Studien, zum Beispiel im Bereich von Schmerz, wo ja viele Interessensgruppen das auch sehr pushen. Ich persönlich wäre da sehr, sehr zurückhaltend, weil ich als Suchtmediziner vor allem die negative Seite von Cannabis kennengelernt habe und weiß, dass das alles andere als harmlos ist und würde jeden davor warnen, zu viel Hoffnung und mit zu viel Euphorie an diese Präparate heranzugehen.
Frau Peters.
Ja, es geht mir ja darum zu wissen, welche guten Wirkungen, entlastende Wirkungen sie hätten oder sie schon haben, auch zum Teil, wo es schon verordnet werden kann.
Also eine der Hauptwirkungen von Cannabis ist, dass es gleichgültig macht. Und das wollen viele junge Leute. Aber ich glaube, ältere Menschen, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, am Leben teilzunehmen, sind nicht die Zielgruppe, die ich gerne gleichgültig hätte.
Aber es besteht ja auch eine Entlastung von den Schmerzen, die von den seelischen Schmerzen. Also das erstaunt mich jetzt doch ein bisschen, das so zu hören von Ihnen, dass das so ablehnend gesehen wird.
Wir sind ja zu zweit hier mit den Experten,
Herr Kleske. Ja, ich glaube, das war jetzt nicht ablehnend, was Herr Holzbach gesagt hat. Das Problem ist derzeit, dass das Cannabis freigegeben wurde, ja vor wenigen Monaten zur Therapie. Und dass es eigentlich mit einem gewissen Problem verbunden ist. Ich will es mal so ausdrücken. Es war tatsächlich ein großer Druck da. Ich war in der Kommission beim Bundesinstitut für Arzneimittel, als mit der Diskussion begonnen wurde. Das war vor einigen Jahren schon. Und man wollte das Cannabis eben medizinisch nutzen, weil man Erfahrung gemacht hat, dass es zum Beispiel bei Multiple Sklerose, bei Krebserkrankungen, bei bestimmten Schmerzzuständen, auch bei Epilepsie möglicherweise einen guten Einfluss hat und eine gute Wirkung erzeugen kann. Das Problem war dann allerdings, dass, wenn man genauer in die Literatur guckt, es sehr, sehr widersprüchliche Studien gibt. Es gibt Studien, die das Ganze unterstützen, insbesondere im Bereich des Schmerzes, also weil man im Grunde genommen, ich sage mal, den Schmerz, wenn man so will, von sich wegnehmen kann. Also es entpersonalisiert den Schmerz letzten Endes. Aber man hat viele Indikationen, bei denen man wirklich sehr, sehr wenig weiß. Und es wird heute in dem Sinne dann verordnet, dass es zunächst ja auf Krankenkasse möglich ist, diese Mittel zu beziehen. Aber es wird der medizinische Dienst eingeschaltet, der das Ganze begutachten soll und der dann im Grunde genommen darüber mitentscheidet, ob das Mittel zulasten der Krankenkasse ausgegeben werden kann. Und da zeigt sich eigentlich die Problematik, dass dieser medizinische Dienst oft vor großen Fragen steht. Ist diese Indikation eigentlich akzeptabel? Gibt es dazu Daten? Gibt es dazu gleichsinnige Daten oder müssen wir nicht mehr Studien haben? Und das ist ganz eindeutig der Fakt. Wir brauchen mehr Studien zu dem Thema, wiewohl man natürlich weiß, dass in Einzelfällen oder bei auch bestimmten Personengruppen, allerdings relativ kleine Personengruppen, dieses Cannabis eine sehr gute unterstützende Wirkung gezeigt hat. Aber ich habe keine grundsätzlichen Studien, wie das bei Arzneimitteln wäre, dass ich sagen kann, es ist jetzt geprüft worden über lange Zeit und man kann im Grunde genommen bei dieser oder jener Indikation ganz sicher sein, dass es eine gute Wirkung hat. Derzeit würde man immer davon ausgehen, dass es ein Mittel ist, was, nachdem man vieles versucht hat und das dann vielleicht nicht geholfen hat, dass man dann eben auch das Cannabis einsetzen kann. Aber wie gesagt, mit einer gewissen Problematik. Sie dürfen nicht vergessen, dass auch Cannabisblüten verordnet werden, woraus man sozusagen Rezepturen macht. Auch das ist ein großes Problem, dass man nie genau weiß, wie sind die Cannabisblüten sozusagen vom Gehalt der Wirksubstanz her beschaffen. Also all das ist noch in Frage, aber Sie haben insofern recht, dass es bestimmte Indikationen gibt, bei denen man eher heute geneigt wäre, es zu versuchen als Therapieversuch, aber nicht diese Grundsätzlichkeit, ältere Menschen mit Cannabis zu behandeln, das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht
also sozusagen eine falsche Empfehlung. Also im Detail entscheiden und mehr forschen. Frau Peters, danke nach Schwerin, danke für Ihre Frage. Ich sage nochmal die Telefonnummer 08000 441777. Und uns gemailt haben auch einige Hörerinnen und Hörer und meine Kollegin Silja Bucke fasst mal die Fragen zusammen.
Ich habe mal zwei Aspekte rausgepickt, die unsere Hörerinnen und Hörer sehr beschäftigen. Das eine dreht sich um Schlafmittel und Beruhigungsmittel und das andere sind Antidepressiva. Das klang auch schon an. Und zwar geht es hier um Schlafmittelabhängigkeit. Die Hörerin Christine Reineisen aus Wiesbaden möchte gerne wissen, wie das mit der Wirksamkeit eines Beruhigungs- oder Schlafmittels ist. Ob das auch dann nachlässt, wenn man es über Jahre hinweg nur selten einnimmt. Sie schreibt es zum Beispiel, sie bekommt einmal im Jahr oder alle zwei Jahre Tavor, so dann auf ihren Wunsch verschrieben. Dann nimmt sie aber niemals an zwei aufeinanderfolgenden Tagen das Mittel ein und sie schmeißt die Hälfte der Packung auch immer weg, dann schreibt sie. Und bei diesen Tabletten spürt sie aber im Vergleich zu früher jetzt kaum noch eine beruhigende, schlaffördernde Wirkung. Und jetzt möchte sie eben wissen, was die Erklärung dafür ist, ob sie da vielleicht schon abhängig geworden ist.
Herr Dr. Holzbach.
Also Abhängigkeit würde ich nicht sagen, weil es ist ja nur eine sehr sporadische Einnahme, was auch gut ist. Also diese Pausen zu machen, es nicht regelmäßig zu nehmen, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Aber der Körper gewöhnt sich sehr schnell an diese Art von Präparat. Man muss sich ja klar machen, diese Schlafmittel wirken ähnlich wie der Alkohol in unserem Körper. Und bei Alkohol weiß ja jeder, dass man sich dran gewöhnt. Der große Unterschied ist, bei Alkohol muss ich viele Monate oder Jahre regelmäßig trinken. Bei diesen Tabletten reichen eben auch schon 2 bis 4 Wochen, dass sich der Körper daran gewöhnt. Und wenn man das zwar nur sporadisch macht, kann man durchaus davon ausgehen, dass das mit der Zeit auch einen Wirkverlust gibt.
Mhm. Frau Silvia Gerber aus Torgelow möchte gerne wissen, sie gönnt sich, das schreibt sie wirklich so, nach einer Zeit von circa 4 Wochen so eine einzige Schlaftablette. Ist das bedenklich oder kann sie das bedenkenlos machen?
Also wenn man sich das gönnt, wie sie schon sagt, dann scheint das ja etwas zu sein, was ihr sehr nutzt oder sehr hilft. Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, wenn das eine Schlaftablette ist, dann wird es ja möglicherweise einen Grund geben, warum sie das dann einmal im Monat macht oder keine Ahnung. Dann ist das aus meiner Sicht jedenfalls nicht unbedingt bedenklich, wie wenn man eben 2-3 Wochen am Stück diese Mittel durchnimmt. Das heißt also, auf der einen Seite ist es sicher richtig, dass Herr Holzbach sagt, man gewöhnt sich auch an solche Stoffe, klar. Aber wenn das wirklich bei dieser einen Tablette bleibt, wobei ich dann so ganz unsicher bin, warum sie das dann macht, unbedingt an diesem Tag,
vielleicht weil Psychologie, Neumond, das soll Neumond ja auch ist, eine Rolle spielen.
Also das kann ja durchaus sein. Aber dann würde ich nicht davon ausgehen, dass das etwas mit Abhängigkeit zu tun hat. Es wäre allerdings die Frage, das würde ich gerne mit ihr dann diskutieren wollen, warum sie das braucht. Also das wäre für mich schon interessant, denn im Grunde genommen ist natürlich die Frage, was passiert, wenn sie es weglässt.
Dann haben wir noch eine Hörerin, da ist es offensichtlich ein bisschen problematischer. Frau Margit Böhlhaufe aus Recklinghausen, die hatte nach den Wechseljahren oder seit den Wechseljahren so Ein- und Durchschlafstörungen. Ich fasse es mal kurz zusammen. Sie hat dann doch eine ganze Weile Dominal genommen und Valdoxan und beschreibt auch die Nebenwirkungen. Ihre Haare sind ausgefallen, sie hat eine erhöhte Leukozytenzahl, oft Dröhnen im Kopf und so weiter, antriebsarm, erschöpft. Jetzt möchte sie gerne, und sie beschreibt es jetzt als Antidepressiva, sie möchte von Antidepressiva runterkommen. Dabei schilderte sie uns eigentlich in ihrer Mail Ein- und Durchschlafstörungen. Vielleicht auch mal ganz interessant, diesen Zusammenhang zu erklären. Und Dominal, sagt sie, gibt es ja auch in Tropfenform. Ob das denn eine Lösung wäre, einfach eine andere Art, dieses Medikament einzunehmen?
Also es ist zunächst mal immer schwierig zu unterscheiden, was ist die Grunderkrankung. Und bei Depressionen zum Beispiel sind sehr häufig Schlafstörungen mit dabei, sodass man eben auch solche schlaffördernden Substanzen gibt, die eben auch beide Aspekte eben beinhalten, schlaffördernd und antidepressiv wirken. Aber wir sehen natürlich sehr häufig, dass das erste Medikament oft nicht greift. Das heißt, wir müssen oft noch mal ein anderes Antidepressivum einsetzen, und das wäre für Frau Böhlhause vielleicht eher die Empfehlung, dass man sagt, wenn das eine Mittel nicht richtig hilft, mal umstellen auf ein anderes Antidepressivum.
Okay, ich höre mich jetzt gerade selber nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es, bin ich hörbar? Gut, okay. Dann tatsächlich noch mal ein Mittel, was vermutlich dann doch gezielt gegen Depressionen, Angststörungen eingesetzt wird. Da schreibt uns Kerstin Rox aus Hameln, dass eine Bekannte von ihr, die ist 83, die nimmt Duloxetin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, nachdem ihr Sohn gestorben ist, hat sie das eben bekommen, und sie hat aber immer mehr Stimmungsschwankungen, man merkt es ihr an, und sie will gar nichts mehr machen, und sie bekommt irgendwie gar nichts mehr so richtig auf die Reihe. Und ihre Frage ist jetzt, kann man sich ausschleichen mit dem Medikament? Hätte das nicht schon längst passieren müssen, weil der Sohn ist jetzt seit 9 Jahren tot, und das Medikament nimmt sie nach wie vor, und wie sie das machen soll, es klang vorhin schon an, ob sie da eine Klinik aufsuchen sollte.
Nein, also Antidepressiva muss man nicht unbedingt stationär umstellen, das kann eher so sein, wenn jemand schwer depressiv ist und seinen Alltag nicht mehr geschafft bekommt, dass man dann sagt, das machen wir nicht ambulant, sondern das machen wir in der Klinik. In der Tat, wenn jemand eben unter einer laufenden antidepressiven Medikation wie das Duloxetin sich eher sogar noch verschlechtert, dann sollte man dringend auch wieder über eine Umstellung der Medikation nachdenken, denn offensichtlich hilft das Präparat nicht. Und das ist eben leider bei den Antidepressiva so, dass nur jede zweite bis dritte Behandlung beim ersten Mal auch einen durchschlagenden Erfolg hat und man dann oft nochmal Präparate wechseln muss.
Vielleicht sollte man an der Stelle, weil wir das am Anfang schon erwähnt haben, kurz nochmal auf die Antidepressiva hinweisen, vor allem die, die heute besonders häufig verordnet werden. Es ist zwar richtig, dass höchstwahrscheinlich Antidepressiva nicht abhängig machen. Das ist ganz wichtig auch für diejenigen, die Antidepressiva einnehmen müssen, weil es eine ganz wichtige Substanzgruppe ist, wenn man unter schweren Depressionen leidet. Das ist das Wichtige. Leichte Depressionen sollte man gar nicht erst mit diesen Arzneimitteln behandeln. Wenn bei mittelschweren Depressionen kann man es vielleicht überlegen, aber bei schweren muss man es machen. Aber die Fragestellung ist natürlich erstens, wie lange nehme ich die Mittel ein? Das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt. Und bei vielen Menschen erkennt man dann, und das wird vielleicht dann immer als Abhängigkeit oder Gewöhnung gedeutet, dass sie ungern wieder davon lassen. Das heißt, man bekommt die Antidepressiva das relativ wenig gut. Das wäre jetzt
die Frage, auch ist denn Abhängigkeit immer eine körperliche Sache oder ist sie in vielen Fällen auch eine psychische?
Das kann eben auch ein psychischer Aspekt sein. Also das ist
sozusagen das, auch so, Dr. Holzbach?
Das, was die Patienten dann sagen, dass das so eine Art Krücke ist, die man braucht oder die man gerne hat. Insofern beschreiben manche, also ein sehr wichtiger dänischer Epidemiologe, Herr Götzsche, beschreibt ganz eindeutig, die Antidepressiva neueren Datums machen auch abhängig. Er sagt das ganz deutlich, weil er sieht, die Menschen wollen eigentlich nicht von diesen Mitteln wieder weg.
Aber das ist, glaube ich, sozusagen ein Problem. Ich habe ja erwähnt, dass Sie auch Studien machen, auch so epidemiologische Verschreibungspraxis anschauen. Und wenn ich da richtig gelesen habe, ist auch in einer Studie, die Sie, glaube ich, 2014 beendet haben, auch noch von Antidepressiva als potenziell süchtig machender Wirkstoffgruppe die Rede. Oder korrigieren Sie mich?
Also die Frage ist, wie man diese epidemiologischen Zahlen deuten soll. Also wir sehen, dass die Verschreibungszahlen deutlich nach oben gegangen sind, wo ich jetzt als Psychiater sagen würde, hurra, Depressionen werden besser erkannt, sie werden auch entsprechend behandelt. Als Suchtmediziner frage ich natürlich, ähnlich wie Professor Gläske, ist das alles noch in Ordnung, was da läuft? Und wir wissen in der Tat, dass einzelne Antidepressiva schon zum Missbrauch einladen. Wir kennen es von den schwerstabhängigen Drogenabhängigen, die dann eben diese dämpfenden Antidepressiva in hohen Dosierungen einnehmen. Und es gibt einige neuere Präparate, die so ein bisschen so eine Zwitterstellung haben, das Pregabalin, Lyrica, wo wir eben auch lernen mussten, dass es da tatsächlich Abhängigkeitsentwicklungen gibt, obwohl man das primär auch da nicht erwartet hätte.
Ein Filmbeispiel waren ja auch diese Z-Wirkstoffe, also als Alternative zu den Schlaf- und Beruhigungsmitteln, wo ein Patient eben in dem Film ja erzählt hat, dass er das über viele Jahre genommen hat und sein Neurologe sagte, er glaube ich wörtlich, ihm gesagt hat, naja, das macht nicht abhängig und dann aber er trotzdem sogar stationär einen Entzug machen musste, weil sich da auch die Einschätzung offenbar geändert hat. Also man eine Zeit lang gedacht hat, das ist auch eine Wirkstoffgruppe, die nicht abhängig macht und das dann korrigieren musste. Fehlen da vielleicht einfach auch noch Daten?
Das war aber auch eine Fehleinschätzung von Beginn an, muss man sagen. Also wenn man
also
hört, wie
diese
Mittel wirken, wie diese Mittel wirken und wo sie wirken, dann musste man eigentlich davon ausgehen, dass sie ganz ähnlich wirken wie die Benzodiazepine. Mhm. Sie sind nämlich am gleichen Rezeptor wirksam und haben ein ähnliches Wirkspektrum. Und dass diese Mittel zur Abhängigkeit führen würden, musste man eigentlich erahnen. Und insofern war ich immer ganz erstaunt, dass dann auch sozusagen das Motto ausgegeben wurde, man kann das über längere Zeit nehmen. On Demand hieß das damals, oder man kann es wochenweise, wie auch immer, geben. Ich bin sehr froh, dass es gerade eine Leitlinie gibt, in diesem Jahr publiziert über Schlafmittel und über die Behandlung von Schlaf, wo eben genau diese Arzneimittel im Mittelpunkt stehen und genau wie bei den Benzodiazepinen gesagt wurde, nie länger am Stück als maximal 4 Wochen, möglichst nur 3 bis 4 Wochen. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt bei diesen Mitteln, dass man ganz bestimmte Grenzen nicht überschreitet, was aber auch bedeutet, dass ich das nicht nur als Patient in der Hand behalte, sondern dass auch der Arzt, der mir diese Mittel verschreibt, im Grunde genommen auch deutlich machen muss, ich habe mir dokumentiert, wann ich die erste Packung verordnet habe und ich muss dann, wenn die 3, 4 Wochen vorbei sind, mit meinem Patienten, mit meiner Patientin darüber sprechen, was dann anschließend passiert.
Genau, das ist auch eine wichtige Frage, die möchte ich gerade erstmal etwas zurückstellen, weil wir nämlich noch einen Hörer haben, der auch unsere Telefonnummer, die 08000-441777 gewählt hat, Wolfgang Schmidt aus Hamburg. Schönen guten Abend, Herr Schmidt, Ihre Frage.
Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Schmidt, ich bin Hausarzt in Hamburg, am Stadtrand niedergelassen seit ca. 30 Jahren und erlebe, mich mit einem anderen Aspekt nochmal in die Runde bringen, und zwar Entlassungsbriefe aus Krankenhäusern. Ich erlebe vorwiegend von sogenannten geriatrischen Abteilungen Arztbriefe, wo bis zu 25 Medikamente bei älteren Patienten verschrieben oder empfohlen werden, die dann ins Altenheim entlassen werden, und dann häufig passiert dann häufig am Wochenende, und die Apotheke liefert dann schon diese Medikamente, die dort empfohlen wurden, und wir sollen dann nachträglich als Hausärzte das verschreiben. Das ist ein großes Manko, finde ich. Man muss auch an der Kompetenz dieser Abteilungen zweifeln.
Was machen Sie denn dann als Hausarzt, Herr Schmidt?
Ja, ich muss das durchforsten und setze häufig dann die Dinge wieder ab. Nicht? Und was ich vor allem bemängeln muss, ist der relativ kritiklose Einsatz von Antidepressiva, was gerade da diskutiert wurde, und auch Neuroleptika, sogenannte Neuroleptika, das sind Medikamente, die Patienten ruhig stellen sollen. Das hat was mit Pflegemangel und sowas zu tun, wo Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, gerade Geriatrie, ältere Patienten, die vielleicht schon ein bisschen dement sind, werden mit Neuroleptika ruhig gestellt.
Sie sprechen jetzt, ja, Herr Schmidt, Sie sprechen die Frage an, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir zu viele Medikamente nehmen, so nicht durchweg.
Ja.
Aber
und das ist ein großer Aspekt.
Wer ist in Ihrem Fall verantwortlich? Wem schieben Sie die Schuld in die Schuhe, dass das so ist? Den Kliniken, der Politik
quasi?
Das
ist ein Problem der Krankenhäuser, die keine rechte Zeit aufbringen, die jungen Assistenten richtig auszubilden. Die Kontrolle fehlt von den Oberärzten und von den Chefärzten bei den Entlassungsbriefen, muss ich ehrlich so sagen. Das erlebe ich sehr häufig, dass auch die Unterschrift vom Oberarzt oder vom Chefarzt fehlt. Patienten werden schnell wieder entlassen. Das ist eben auch ein wirtschaftlicher Aspekt der Krankenhäuser. Und dann sind diese Medikamente erstmal in der Welt. Und dann ist es schwer, auch als Hausarzt Überzeugungsarbeit, gerade in Altenheimen, zu leisten, dass diese Medikamente dann wieder abgesetzt werden. Die werden dann in den Medikamentenplan übertragen, der Apotheker verblistert die schon, ohne dass wir da was von mitkriegen. Wie soll das dann nachverordnen? Und das sehe ich als ein großes Problem an.
Aber Sie tun es ja, und insofern gehen Sie da ja mit gutem Beispiel voran, dass Sie sagen, also ich hinterfrage das auch als Arzt.
Naja, aber
viele Kollegen machen das
nicht.
Ja.
Also es ist ein riesiges Problem, was Herr Schmidt dort anspricht. Wir bekommen immer wieder von Ärzten auch solche Packen von Krankenhausentlassungsbriefen, die uns zeigen wollen, uns als Institut, wie eigentlich dort auch die Entlassungsbriefe aussehen. Und das ist so ähnlich, wie Herr Schmidt das schildert. 10, 12, 15, 20 verschiedene Arzneimittel, zum Teil doppelt. Man kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum diese Arzneimittel verordnet worden sind. Und dass dann ein Arzt in der Praxis, in der niedergelassenen Situation, diesen Arzneimittelwust wirklich so zurechtstutzen muss und dann gucken muss, welche Arzneimittel wirklich notwendig sind und welche man missen kann, damit die Verträglichkeit für den Menschen gewährleistet ist. Denn wir wissen, je mehr Arzneimittel ich nehme, desto mehr Wechsel
wird. Haben wir besprochen, Herr Gleske. Wir haben jetzt ja immer gefragt, wer hilft den Patienten? Jetzt haben wir einen niedergelassenen Hausarzt am Telefon. Wer hilft denn einem Arzt wie jetzt Herrn Schmidt aus Hamburg, wenn er vor der Aufgabe steht, er soll das reduzieren?
Das ist leider nicht gerecht. Also im Grunde genommen muss man sagen, es ist eine Primärmotivation des Arztes hier von Herrn Schmidt, dann zu sagen,
Sie beraten
wir beraten auch Ärzte,
genau,
das eben
es gibt
in Ordnung
es, aber
zu kriegen.
Es gibt es nicht
wir,
genug.
Wir beraten, wir rufen uns mit Ärzten zusammen, wir machen auch solche Beratungen Ärzten gegenüber, versuchen dann auch Arzneimittelspektren so ein bisschen mit den Ärzten zusammenzuordnen. Wir wissen ja oft auch nicht die Diagnosen, die sind ja nicht bekannt, das heißt, wir müssen mit den Ärzten darüber sprechen. Aber es ist eines der großen Probleme in der Medizin älterer Menschen, dass wir eigentlich auf diesem Bereich die gute Kooperation der Ärzte untereinander, der Krankenhäuser mit den ambulant tätigen Ärzten noch immer nicht wirklich vorbereitet sind. Wir laufen in eine große Problematik der Versorgung älterer Menschen, die genau sich in diesem Bereich der Vielzahl von Arzneimitteln äußert. Wir dürfen eins nicht vergessen, ich will das jetzt nicht aussehen, ich könnte mit Ihnen jetzt noch weitere zwei Stunden darüber reden. Wir reden darüber, dass es 10% der Menschen über 65, die in Krankenhäuser eingewiesen sind und werden, nicht wegen ihrer Krankheiten eingewiesen werden, sondern wegen unerwünschter Wirkung durch zu viele Arzneimittel. 10% im Jahr. Also und das ist, denke ich, etwas, was wirklich dazu führen sollte, dass man hier möglichst rasch auch Regelungen findet, wie man sozusagen den Umgang mit vielen Arzneimitteln auch innerhalb der Ärzteschaft, innerhalb der Krankenhäuser vernünftig regelt, damit nicht jeder Einzelne, wie Herr Schmidt in diesem Fall, vor dem Problem steht und sagt, ich muss hier irgendetwas tun. Das kann nicht vernünftig sein für den älteren Menschen, das kann nicht gesund sein.
Herr Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Hinweis. Erheben Sie Ihre Stimme im Kollegenkreis. Norbert Pfister hat uns angerufen aus Forchheim in Oberfranken. Schönen guten Abend, Herr Pfister.
Ja, guten Abend, schönen Dank. Ich habe folgendes Problem. Ich habe seit mehr als 40 Jahren arterielle Hypertonie, also Bluthochdruck, und habe seit ca. 4 Jahren festgestellt, eine membranöse Glomerulonephritis. Und ich bekomme jetzt zurzeit bei 4 verschiedenen Ärzten 8 verschiedene Mittel in Hochdosierung, um den Blutdruck zu reduzieren, die meine Nieren kaputt gemacht haben. Aber keiner dieser Ärzte will versuchen, weil ich gerne das ausschleichen möchte, dieses Medikament, versucht mich da zu betreuen, weil sie sagen, wir müssen erst den Blutdruck unter Kontrolle kriegen, der bei mir jetzt zwischen 160 und 170 ist, der obere Wert, und die wollen auf zwischen 120 und 140. Gibt es da eine Möglichkeit, an wen man sich da wenden kann, der einen betreut, wenn man die Medikamente versucht zu reduzieren? Also es passt an das Thema von dem Hausarzt gerade.
Genau, Herr Pfister, ich danke Ihnen sehr für die Frage. Ich gebe die mal weiter an Herrn Dr. Holzbach. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man auch stationär in Kliniken sozusagen seinen Medikamentenkonsum verringert. Ist das eine Möglichkeit für Herrn Pfister? Oder wären da die Hausärzte gefragt, die, wie wir es eben gehört haben, sich ja auch manchmal überfordert fühlen?
Also es ist in der Tat so, wenn es im ambulanten Bereich schwierig ist, die Medikation einzustellen, das kann sowohl der schwierig einzustellende Blutdruck sein, dass man mit dem ersten, zweiten Medikament nicht zurechtkommt, genauso wie in der Reduktionsphase, dass dann eine stationäre Behandlung sinnvoll ist, weil man das dann viel engmaschiger monitoren kann. Ich wäre in so einem Fall immer ein bisschen vorsichtig, am Radio Empfehlungen zu geben, wenn 4 Ärzte vor Ort eine einhellige Meinung vertreten, hätte ich die Tendenz, den erstmal zu glauben. Man kann natürlich noch eine 5. Meinung einholen, aber 4 ist schon ein hartes Argument, dass die vielleicht doch nicht ganz falsch liegen mit ihrer Strategie.
Also kann man
Strategie.
Nicht sagen, immer ist es, wenn so viele Medikamente sind, grundsätzlich der Verdacht, dass das zu viel ist, sondern das kann auch durchaus mal Sinn machen.
Also es die addieren sich dann ja auch. Also gerade bei Bluthochdruck weiß man, man braucht unterschiedliche Arzneimittel, weil es unterschiedliche Angriffspunkte gibt für den Bluthochdruck. Und insofern ist es ja oft so, dass ich 3-4 Wirkstoffe miteinander kombinieren muss, um den Blutdruck abzusenken. Hier ist er ja auch immer relativ hoch mit 160, 170. Das heißt, es scheint mir doch notwendig zu sein, ich weiß nicht, vielleicht macht Herr Pfister das schon, eine Ambulanz einer speziellen Klinik, einer Klinik aufzusuchen, die tatsächlich vor allen Dingen solche Bluthochdrucke behandelt, Gefäßerkrankungen insgesamt behandelt. Das wäre, glaube ich, für mich etwas Sinnvolles. Also eine Ambulanz an einer Klinik aufzusuchen, die sich hier vornehmlich mit solchen schwierigen Einstellungen von Bluthochdruck beschäftigt.
Ich danke Ihnen für die Frage. Herr Pfister, zieh noch mal eine Frage daraus. Es gibt also nicht eine Stelle, wo man als Patient hingehen kann und sagen kann, hier, das ist mein Medikamentencocktail, das so steht es im Plan. Wir haben ja schon gesagt, Medikationsplan, da steht vielleicht auch gar nicht alles drin. Aber möge doch noch mal jemand drauf gucken, mich mal 3 Tage oder 2 Wochen beobachten und dann überlegen mit meinen Ärzten, ob man da was ändern kann, Herr Dr. Holzbach.
Nee, leider gibt es diesen Superspezialisten nicht, der sozusagen alle Fachbereiche abdeckt, plus die pharmakologische Kompetenz eines Professor Gläskes hat, sondern es ist in der Tat so, dass man sich selber auch ein bisschen schlau machen muss. Das heißt, der Apotheker ist vorhin schon mal angesprochen worden, jemand, der diese pharmakologische Kompetenz hat, der oft, muss ich als Arzt zugeben, besser weiß, wie Medikamente interagieren, also sich gegenseitig vielleicht in ihrer Wirkung abschwächen oder unerwünschte Wirkungen verstärken. Und es macht immer wieder Sinn, auch mal den Arzt zu fragen, brauche ich dieses Mittel noch, brauche ich jenes? Also auch Patienten haben eine Verantwortung an der Stelle.
Mir liegt eine Frage noch auf dem Herzen, die möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Bei Schlaf- und Beruhigungsmitteln, auch bei den Z-Präparaten, haben Sie beide gesagt, maximal 4 Wochen. Aber es gibt auch Medikamente, die man durchaus länger nehmen kann. Die Antidepressiva waren angesprochen worden. Also man muss nicht als Patient, wenn man jetzt über Jahre etwas nimmt, die Angst haben, man wird durch die Länge automatisch abhängig. Sondern diese 4 Wochen galten nur für diese beiden Wirkstoffgruppen,
richtig? Das ist völlig richtig. Also man muss tatsächlich manche Mittel tatsächlich chronisch einnehmen, keine Frage. Man sollte sich aber erkundigen, ob diese Mittel ein Abhängigkeitspotenzial oder eine Gefahr haben, abhängig zu machen. Das ist ja eine unerwünschte Wirkung, wie andere unerwünschte Wirkungen. Darüber sollte man aufklären, darüber sollte man auch beim Arzt nachfragen, wenn die Mittel verordnet werden, nochmal in der Apotheke nachfragen. Und obwohl das manchmal sehr schwierig ist, den Beipackzettel lesen. In der Zwischenzeit steht es meistens drin. Und wenn man ein Arzneimittel bekommt zum Schlafen oder irgendetwas Psychopharmaka-ähnliches, dann sollte man sich vielleicht in die Apotheke hinsetzen, den Beipackzettel anschauen, fragen, wenn man was nicht versteht, den Apotheker, die Apothekerin, was das bedeutet, damit man sicher ist, die Arzneimittelsicherheit tatsächlich in den Vordergrund zu setzen.
Und lieber einmal zu viel fragen. Das war die Redezeit-Visite auf NDR Info in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen und NDR.de zum Thema Nehmen wir zu viel Medikamente? Stichwort auch Medikamentenmissbrauch, Medikamentenabhängigkeit. Danke Ihnen fürs Mitdiskutieren und meinen beiden Studiogästen, dem Suchtmediziner Dr. Rüdiger Holzbach und dem Gesundheitsforscher und Pharmakologen Professor Gerd Gläske. Mein Name ist Ulrike Heckmann. Auch morgen gibt es bei uns hier auf NDR Info wieder eine Redezeit. Thema dann: stürmische Zeiten, müssen wir uns auf extreme Wetterlagen einstellen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.